Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Supp. Die heutige Sendung passt sehr gut in die Jahreszeit, dem Frühling. Gast in der Sendung ist Barbara Smrzka. Sie wurde in Linz an der Donau geboren, lebte in Niederösterreich. Später hat sie dann in Wien an der Universität für Bodenkultur studiert und war danach als Diplom-Ingenieurin vor allem in der Stadt- und Verkehrsplanung tätig. Mit 40 hat sie etwas ganz Neues in Angriff genommen, nämlich das Studium des Bibliotheks- und Informationsmanagement. Sie arbeitete einige Jahre als pädagogische Mitarbeiterin beim Büchereiverband Österreichs und danach bei den Stadt Wien Büchereien. 2020, Pandemie. Jetzt oder nie, denkt Barbara und schreibt einen Gartenkrimi. Die Perle vom Wienerwald.
Ja, das reicht, glaube ich, so zu meiner Person. Dann gehen wir lieber zum Buch. Es ist nicht zufällig im Frühling erschienen. Man sieht das auch am Cover. Es ist ja eine Frühlingsgeschichte auch. Es ist eben ein Gartenkrimi, wie auch der Untertitel lautet. Das heißt in meinem Fall, es ist eine Gärtnerin ermittelt Geschichte. Das heißt, die Hauptfigur, die Protagonistin, ist eine professionelle Gärtnerin und zwar eine Selbstständige. Das heißt, sie leitet einen Gartenbaubetrieb am Wiener Stadtrand in Penzing. Obwohl sie erst 32 Jahre alt ist, ist sie da schon die Chefin. Sie hat nämlich den Familienbetrieb übernommen und leitet diesen. Und im Frühling ist in einer Gärtnerei Hochsaison. Da ist ganz besonders viel zu tun. Und genau im Frühling spielt dann diese Geschichte. Da tappt die Hauptfigur Antonia Schubert, Toni heißt sie, eben in einen Kriminalfall, wie auch der Klappentext verrät. Das Ganze spielt aber nicht im Frühling 2023, als es erschienen ist, auch nicht 2020, als ich es geschrieben habe, sondern im Jahr 2004. Da hatte ich die erste Idee zu dem Buch. Das war dann eben lange ein Schreibtischprojekt. Und 2020 war dann dieses merkwürdige Jahr, wo manche Menschen sehr viel zu tun hatten, aber viele andere plötzlich mehr Zeit hatten. Und da habe ich mich dann hingesetzt und das aufgeschrieben. Also kleine Zeitreise ins Jahr 2004, denn die Geschichte ist da geblieben. Ja, fangen wir an mit dem Kriminalfall. Toni, habe ich gesagt, stolpert da so hinein. Das Ganze beginnt, weil sie einen Termin hat bei einem wichtigen Kunden der Gärtnerei Schubert. Der heißt Gerd Demann, ist schon 80 Jahre alt, ein älterer Herr. Und der ist in zweifacher Hinsicht so ein wichtiger Kunde. Erstens, weil er ein sehr bekannter und erfolgreicher Gartenbuchautor ist. Und das ist für eine Gärtnerei natürlich eine super Referenz. Und zweitens, weil er ein alter Freund der Familie Schubert ist, noch von Tonis Großeltern her. Sie kennt ihn seit ihrer Kindheit und hat wieder mal bei ihm im Garten zu tun. Frühmorgens einen Termin, fängt aber schon komisch an, denn Gerd erwartet sie wie nicht sonst im Vorgarten. Also bleibt ihr nichts anderes übrig, als im Haus anzuläuten und da weckt sie zwei Männer auf, die zu dem Zeitpunkt im Haus schlafen. Das eine ist Martin, Tonis jüngerer Bruder. Sie hat einen Halbbruder. Die ganzen Schuberts ist ein bisschen so eine Patchwork-Familie mit Wahlverwandtschaft und fröhliches Durcheinander. Und da gibt es eben einen jüngeren Halbbruder, mit dem Toni nicht gemeinsam aufgewachsen ist. Ihre Mutter hat später nach Niederösterreich geheiratet. Sie ist bei ihrer Großmutter in Wien aufgewachsen. Und der Martin studiert jetzt aber in Wien und da wohnt er eben bei Gerd Demann zur Untermiete, wie das so ist bei vielen Familien am Land. Man bringt die studierenden Kinder gern bei Verwandten oder guten Freunden in der Stadt unter. Den zweiten Mann, den sie da rausklingelt, der heißt Arthur Demann und ist ein Neffe von Gerd. Toni sieht ihn zum ersten Mal. Der hat beruflich in Wien zu tun, besucht seinen Onkel, ist Deutscher. Toni ist nicht sehr beeindruckt von ihm. Beide Männer sind in erster Linie verschlafen, nicht sehr hilfreich. Toni macht sich allein auf die Suche nach Gerd und findet ihn bewusstlos unter einer Rose liegen. Große Aufregung, Gerd atmet noch, die Rettung wird gerufen. Jetzt ist ihr Bruder sehr hilfreich. Martin ist nicht nur Medizinstudent, sondern auch Sanitäter. Und als dann Gerd erst versorgt ist, unterwegs ins Krankenhaus ist, denkt sich Toni, sie macht sich jetzt noch einen Tee, um ein bisschen runterzukommen, bevor sie zurück in die Gärtnerei fährt. Und an dieser Stelle fange ich jetzt an zu lesen. Was? Toni sah ihren Bruder fassungslos an. Das ist nicht dein Ernst.
Mein voller Ernst, sagte Martin. Ich habe die Polizei verständigt.
Toni war völlig perplex. Wie kommst du auf die Idee? Gerd ist 80. Da denkt man doch automatisch an einen Sturz oder einen Herzinfarkt, jedenfalls an ein gesundheitliches Problem und nicht an ein Verbrechen.
Normalerweise ja, aber erstens kommt man seine Kopfverletzung sehr heftig vor für einen Sturz. Zweitens war Gerd im Pyjama, also frage ich mich, was hat er mitten in der Nacht im Garten verloren? Und dann noch der Pseudo-Einbruch vor ein paar Wochen. Alles miteinander ist es schon sehr dubios.
Welcher Einbruch? Arthur Demann trat zu ihnen in die Küche. Toni sah ihn irritiert an. Arthur wirkte mürrisch, nicht besorgt. Als sei die Tatsache, dass sein Onkel bewusstlos in Richtung Krankenhaus unterwegs war, eine lästige Störung.
Also, was war das für ein Einbruch? Ich höre zum ersten Mal davon.
Toni und Martin wechselten einen Blick.
Erzähl du, sagte sie.
Arthurs Tonfall passte ja überhaupt nicht.
Vor ein paar Wochen hat ihr Onkel in der Nacht die Polizei gerufen, erklärte Martin. Er hat behauptet, dass ein Einbrecher im Garten war, unten beim Salettl. Aber alle Fenster und Türen waren unbeschädigt, nichts war durchwühlt, nichts hat gefehlt. Also hat die Polizei gemeint, dass er sie wahrscheinlich getäuscht hat.
Das haben wir alle gedacht, schaltete sich Toni ein. Ehrlich gesagt, ich habe sogar völlig drauf vergessen.
Und jetzt glaubst du, Martin, dass doch was dran war an Gerds Behauptung?
Dass er diesmal versucht hat, den Einbrecher zu stellen und dabei verletzt worden ist?
Könnte doch sein, oder? Gerd war sich ganz sicher. Er wollte sogar die Schlösser tauschen lassen, vielleicht sogar eine Alarmanlage kaufen. Außerdem hat er seit dem Vorfall über Nacht das Licht im Salettl angelassen und jetzt brennt es nicht. Das ist mir auch aufgefallen. Also, wer hat es angetraut?
Naja, vielleicht hat Gerd einfach drauf vergessen, sagte Toni.
Martin sah nicht sehr überzeugt aus.
Möglich. Aber im Zweifelsfall bin ich dafür, dass sie die Polizei das anschaut. Ich habe dem Typen, der den Einbruch untersucht hat, eine Nachricht hinterlassen.
Wenn Sie meinen, dass das notwendig ist, sagte Arthur.
Ich halte es zwar für unwahrscheinlich, dass ein Einbrecher wiederkommt, wenn er schon beim ersten Mal erfolglos war, aber bitte.
Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr.
Mir kommt das alles sehr ungelegen. Ich muss heute Vormittag einen zwingenden Termin wahrnehmen, weswegen ich überhaupt in Wien bin. Ich gebe Ihnen meine Nummer, Frau Schubert, und Sie halten mich auf dem Laufenden, ja?
Er hielt Toni seine Visitenkarte entgegen.
Wofür hielt dieser Mensch sie? Für seine Sekretärin?
Martin schnappte sich Arthurs Karte und kam Toni mit einer Antwort zuvor.
Das übernehme ich. Schließlich wohne ich da im Haus.
Dann wandte er sich an Toni.
Ich kann problemlos alleine die Stellung halten, wenn du zurück ins Geschäft musst.
Nun gut, sagte Arthur Demann. Sei es wie es sei, ich hoffe, die Sache klärt sich rasch auf.
Und ich hoffe vor allem, Gerd wird schnell wieder gesund, sagte Toni.
Gewiss, das versteht sich von selbst.
Arthur sah noch einmal auf seinen funkelnden Klotz von einer Armbanduhr, die vermutlich ein Vermögen gekostet hatte.
Sie entschuldigen mich, ein Nicken und weg war er.
Ich bock den Typen nicht, rief Toni, sobald die Küchentür zugefallen war.
Der ist wirklich eiskalt.
Martin warf einen kritischen Blick auf seine ältere Schwester.
Du schaust blass aus. Hast du heute schon was gegessen?
Jawohl, Herr Doktor ins B. Ich bin nämlich schon seit 4 Uhr früh unterwegs. Soll heißen, ich habe schon gefrühstückt, da warst du noch im Tiefschlaf.
Martin grinste verlegen.
Toni schüttelte langsam den Kopf.
Kommt dir das Ganze auch so unwirklich vor? Ich kann nicht glauben, dass jemand... Ich weiß genau, was du meinst, sagte Martin. Aber es ist schon komisch, oder? So kurz nach dem angeblichen Einbruch geht Gerd in der Nacht alleine in den Garten. Warum? Stimmt. Es ist schon in Ordnung, dass du die Polizei informiert hast. Sollen die sich das genauer anschauen? Mir soll es recht sein, wenn ich daneben liege, sagte Martin. Wieso hast du überhaupt die Nummer von dem Polizisten? Promi-Faktor, Martin grinste. Der Typ hat Gerd um ein Autogramm gebeten und seine Nummer dagelassen. Gerd war ja total aufgeregt und überzeugt von dem Einbruch. Wenn wir ihn nicht ernst genug genommen haben, dann bist du nicht der Einzige, der sich Vorwürfe macht, glaub mir. Aber warten wir ab. Sei ehrlich, soll ich bleiben, bis die Polizei kommt? Ich könnte dem Geschäft Bescheid geben. Martin wirkte erleichtert. Lieber war's mir schon. Dann kannst du selber erzählen, wie du Gerd gefunden hast und wir spüren jetzt stille Post. In Ordnung. Toni tastete in ihrer Jackentasche nach dem Handy. Stattdessen bekam sie ein Messingschild in die Finger. Sie hatte es dem bewusstlosen Gerd aus der Hand genommen. Er musste sich in seiner Not daran festgekrallt haben. Darauf eingraviert stand der Name jener historischen Kletterrose, die am Schuppen emporwuchs. Perle vom Wienerwald. Ja, damit ist auch der Name des Buches geklärt, der Titel Perle vom Wienerwald. Die Rose gibt es tatsächlich, eben eine historische Kletterrose, ungefähr 100 Jahre alt. Es gibt auch im Buch einen Index aller Rosensorten, die vorkommen. Und ich sage immer, alle Rosen und sonstigen Pflanzen, die im Buch vorkommen, gibt es tatsächlich. Die Menschen habe ich mir ausgedacht. Ja, und damit ist der Kriminalfall eröffnet. Toni ist da jetzt involviert. Einerseits, also wir ahnen es schon, Gerd wird es nicht lange machen, sage ich jetzt mal ganz boshaft, aber das verrät auch der Klappentext, also darf ich das sagen. Toni hat das Opfer gefunden, sie kennt den Tatort, den Garten besser als sonst jemand. Und es stellt sich dann auch noch heraus, in der Familie Schubert gibt es auch einen Kontakt zur Polizei, also einen Onkel von Toni, der auch bei der Polizei ist und dadurch hat sie dann Zugang zu den Ermittlungen. Mein Buch ist jetzt also ein Krimi, ein Gartenkrimi, aber für mich in erster Linie eine Familiengeschichte von diesem Schubert-Clan mit allen Streitereien und Schmäh führen und Spaß haben und gut essen, Karten spielen. So, das sind die Schuberts. Ja. Und es ist natürlich, wir sind hier in der Buchhandlung Löwenherz, es ist auch eine queere Geschichte. Und daher möchte ich jetzt gerade hier heute Abend auch eine Stelle lesen, wo es um dieses Thema geht, das Toni so in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt. Das ist irgendwie komisch. Ja? Also sie ist Single, hat irgendwie Beziehungen mit Männern hinter sich, die alle mehr oder weniger wenig happy waren. Und ja, beschäftigt sie irgendwie. Und in dieser Szene kommt noch eine zweite Figur vor, die auch recht wichtig ist. Das ist der Flo. Ich habe schon gesagt, Toni ist bei ihrer Großmutter aufgewachsen, bei der Ama. Die zwei wohnen bis heute unter einem Dach, Gott sei Dank in getrennten Wohnungen, weil die Ama ist schon sehr dominant. Und da gibt es noch einen dritten Mitbewohner in dieser alten Villa und das ist eben der Flo, der heißt Franz Stieglitz. Und sein Spitzname kommt daher, dass er mal Florist gelernt hat. Er war ein ehemaliger Lehrling der Bücherei. Manchmal sage ich Bücherei statt Gärtnerei, Schubert. Das ist ja immer wieder passiert, ehemalige Bibliothekarin. Ja, ist so. Also der Flo, ehemaliger Lehrling, wohnt immer noch bei den Schuberts, ist so ein adoptiertes Familienmitglied. Für Toni ist es ihr Wahlbruder, älterer Bruder. Er ist 36, sie ist 32. Und die zwei sind wirklich sehr eng. Und Flo arbeitet nicht mehr in der Gärtnerei, hat dann später mal Beruf gewechselt und ist Heilmasseur geworden. Und das ist natürlich als Mitbewohner einen Heilmasseur zu haben super. zumal sowohl die Gartenarbeit als auch das Sitzen im Büro für den Rücken nicht so super ist. Und daher kommt Toni immer wieder mal in den Genuss einer Massage. Oh, stöhnte Toni. Ja, genau da, noch ein bisschen fester. Ja. Sie seufzte wohlig in die Öffnung des Massagetisches und überließ sich willig Flohs kräftig sanften Händen. Du bist ganz schön verspannt, Schatzerl, sagte er und bohrte seine Finger tief unter ihr linkes Schulterblatt. Autsch, ah, du solltest regelmäßig Bewegung machen. Ich gehe doch eh jeden Mittwoch laufen. Naja, fast jeden. Und das ist sehr löblich, weil gut für deinen Kreislauf. Aber dein Rücken verdient auch mehr Aufmerksamkeit als ab und zu eine Massage. Gesundheitsgymnastik, sowas in der Art, meine ich. Toni schwieg. Flo hatte vermutlich recht, aber sie war unwillig, ihre spärliche Freizeit mit Terminen zuzupflastern. Frag Lea, sie geht zu einer Trainerin, die sehr nett sein soll, macht eine Kombi aus so Yoga, Pilates, Heilgymnastik. Vielleicht wäre das was für dich. Gemeinsam mit Lea trainieren? Ich glaube nicht, murmelte Toni. Wieso? Wenn du glaubst, dass Lea weniger fit ist als du, dann täuscht du dich, nur weil sie mollig ist. Ah, na, das meine ich doch nicht. Es ist nur, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lea begeistert davon ist, mich auch noch privat zu sehen. Vielleicht ist es ja unangenehm, gemeinsam zu turnen. Und sie traut sich nicht abzulehnen? Flo seufzte. Ernsthaft, du bildest dir immer noch ein, dass Lea dich nicht leiden kann. Das war ja eine fixe Vorstellung von dir als Teenager. Ich habe eigentlich gehofft, das Thema liegt hinter uns. Ich weiß es nicht, ehrlich, sagte Toni. Meistens verstehen wir uns gut, haben unseren Spaß miteinander, aber dann ist sie auf einmal komplett distanziert. Gestern Vormittag zum Beispiel, da war ich für den Muttertagsansturm auch ein paar Stunden im Geschäft. Sie hat die ganze Zeit nur das Allernötigste mit mir geredet. Hinterm Ladentisch ist sie mir ausgewichen, als hätte ich die Krätze. Nach diesem Ausbruch biss ich Toni auf die Lippen. Was fiel ihr ein? Ausgerechnet Flo anzujammern. Lea war seine beste Freundin und Tonis Mitarbeiterin. Das war die Realität. Es war doch nicht Leas Job, die Chefin bei Laune zu halten. Ach, Toni, ich will mich ja nicht einmischen, aber du darfst es nicht überbewerten, wenn sich Lea manchmal zurückzieht. Das muss doch überhaupt nichts mit dir zu tun haben, verstehst du? Toni setzte sich abrupt auf. Wie meinst du das? Hat sie Probleme? Kann ich irgendwas tun? Flo verdrehte die Augen. Leg die wieder hin. Ich bin noch nicht fertig mit deinem Rücken. Er schüttelte den Kopf. Ihr zwei seid wirklich... Na, vergiss alles, was ich gesagt habe, such dir einen anderen Gymnastikkurs, was war sie? Toni legte sich folgsam wieder auf den Bauch. Aber natürlich ging ihr Flohs Bemerkung nicht aus dem Sinn. Was war sie nur für eine miserable Chefin? Wenn sie nicht einmal darüber Bescheid wusste, welche Sorgen eine wichtige Mitarbeiterin hatte. Stattdessen nahm sie es persönlich, wenn Lea gelegentlich zugeknöpft war. Welche Probleme Lea wohl haben mochte? Red mal lieber über dein versehentliches Date mit dem feschen Arthur, unterbrach Flo nach einer Weile Tonis Grübelei. Was hast du denn heute Nachmittag mit ihm vor? Der Themenwechsel passte ja nun auch wieder nicht. Geh bitte, wie oft soll ich das nur sagen? Das ist kein Date. Von mir aus, sagte Flo. Ich weiß ja, du hast es in Bezug auf Beziehungen nicht unbedingt leicht mit dir selber. Ist es zu fest oder geht's noch? Ah, geht schon, sagte Toni. Arthur will durch die Innenstadt bummeln. Ich soll ihm ein traditionelles Wiener Kaffeehaus zeigen. Hab mich noch nicht entschieden, wo ich ihn hinschlepp. Wie wär's mit dem Grünsteidl? Ist zwar nicht gerade ein Geheimtipp, aber nobel genug für so einen feinen Pinkel, sagte Flo und nahm noch etwas Massageöl. Ein Bekannter von mir kellneriert neuerdings dort. Also wenn du einen jungen Pinguin siehst, der sich mit dem arrogant reinschauen noch schwer tut, kannst du ihm einen schönen Gruß von mir ausrichten. Schurli hast du. Ein Bekannter aus der Szene? Ja, aus der schwulen Szene, sagte Flo. Toni seufzte tief. Na, was ist denn, Frau Antonia? Flo, wenn ich dir ganz, ganz was Blödes erzähle, lachst mich dann aus? Fragte sie kleinlaut. Möglicherweise, aber lass dich ja nicht davon abhalten, sagte Flo. Mir kommt vor, auf einmal tauchen überall Schwule und Lesben auf. Zuerst, naja, du weißt schon. Er ist ja nicht aufgetaucht, aber für mich war es halt neu, dass er schwul ist. Dann diese aufdringliche Journalistin und jetzt auch noch. Toni hielt gerade rechtzeitig den Mund, bevor ihr ein Name über die Lippen kam, den sie nicht aussprechen wollte. Sie wechselte schnell in eine andere Richtung. Jetzt auch noch der Kellner vom Greensteidl. Ja, meine Herzallerliebste, manche Menschen sind tatsächlich nicht hetero. Auch wenn die Meinungen darüber auseinandergehen, wie viele wir sind, feststeht, wir sind überall, sagte Flo. Wo ist das Problem? Ich weiß auch nicht. Irgendwie macht mich das nervös. Toni, mein Schatzerl, wenn du nicht immer so vehement darauf beharren würdest, dass du die holde Weiblichkeit genauso wenig sexy findest, wie ich das tue, dann wäre ich ja versucht, einen Anfall von Gay Panic zu diagnostizieren. Gay Panic? Was soll das sein? Unangemessene Nervosität im Umgang mit dem Thema Homosexualität, respektive mit Menschen dieselbige Leben. Ich muss die außerdem darüber in Kenntnis setzen, dass selbstbewusste Heteromenschen üblicherweise nicht davon betroffen sind. Außer sie sind stockkonservativ und bigott. Toni stöhnte einmal mehr und diesmal hatte ihr Stöhnen nichts damit zu tun, dass Flo's Finger einen sehr verspannten Muskelstrang bearbeiteten. Dankeschön.
Ja, dankeschön für die nette Lesung so far. Ich finde, du hast ja viele von den Aspekten wunderbar eingearbeitet, die das Buch hat. Und das ist wirklich ein Amüsement. Ist ja nicht ein klassischer Krimi, sondern eben ein Gartenkrimi. Es gibt ja aber etwas, was wir ja vielleicht auch insofern die Lesung, es gab ja schon einige aus dem Buch, heute auch vielleicht etwas besonders machen könnte, weil ich posaune es jetzt aus, aber du arbeitest ja schon an deinem Nächsten.
Ja, so ist es.
Und ich habe gehört, du hast was vorbereitet.
Ja, also das ist jetzt charmant, wie du das einleitest. Also die Wahrheit ist, der liebe Jürgen hat mich busseriert, wie man so schön sagt in Wien, das zu tun. Er hat gesagt, unbedingt ein Teaser muss her aus dem Band 2. Ich habe von Anfang an die Geschichte so konzipiert, dass eine Fortsetzung möglich ist. Das hängt natürlich dann immer davon ab, ob es auch irgendwen interessiert, also auch, vor allem auch mal den Verlag. Aber ich habe ein grundsätzliches Okay von meiner Verlag und es schaut danach aus, dass es nächstes Jahr eine Fortsetzung geben könnte. Die ist noch nicht ganz fertig. Wenn alles klappt, gebe ich es vor dem Sommer ab und nächstes Jahr sollte es dann auch hier und andernorts wieder zu kriegen sein. Bei Krimi ist ja Serie fast erwartet heutzutage und ich mag Serien selber gern, ich lese auch gern Serien, allerdings muss ich sagen, Band 37 interessiert mich meistens nicht mehr rasend und so habe ich mir gedacht, Miniseries würde ich sagen, Garten, da passt doch das Thema Jahreszeiten, also die Perle vom Wienerwald ist eine Frühlingsgeschichte. Wenn alles gut geht, mir genug einfällt, der Verlag mitmacht, dann könnte es sozusagen eine Vier-Jahreszeiten-Sache werden. Das heißt, in Arbeit ist der Sommer. Genau, ja.
Ja, also ich muss ja dazu sagen, was bei deinem ersten Buch natürlich schon passiert ist. Also insofern denke ich, wird Interesse genug da sein für den zweiten Band als einer unserer Bestseller in der Krimiabteilung, also der lesbischen. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass sich dann schon die ersten Leute dann für die Fortsetzung interessieren werden.
Ich hoffe es natürlich.
Ja,
genau.
Ja, Wir könnten dann, falls es irgendwie Fragen gibt, das auch mal gerne ans Publikum weiterspielen. Also du bist gerne sicherlich bereit, da was zu beantworten. Gibt es denn Fragen? Ja, Moment, ich komme rüber.
Gibt es schon einen Titel für den zweiten Band, für den Sommer?
Das ist eine gute Frage, weil das war für mich auch neu. Den Titel bestimmt der Verlag. Also nicht ich, ich habe einen Arbeitstitel, aber auch Perle vom Wienerwald hieß bei mir Gloria Day. Das ist eine andere sehr bekannte Rosensorte. Hat der Verlag gesagt, nein, geht gar nicht. Also man macht dann Vorschläge. Aber letztlich ist es so wie das Cover, ist Marketingentscheidung vom Verlag. Bei mir läuft der zweite Band Arbeitstitel Roter Sonnenhut, aber schauen wir mal, was der Verlag dazu sagt. Also kann dann ganz anders heißen. Aber das sind so die Dinge, die ich selber auch gelernt habe. Aha, okay, Cover sucht sich nicht die Autorin aus, ja.
Sonstige Fragen?
Ich vermute ja, du hast es im Vortrag noch ein bisschen betont, aber dir liegt ja offenkundig sehr viel am Spiel mit Sprache. Wie wird gesprochen, auch sozusagen der wienerische Dialekt gegenüber einem Wiener Hochdeutsch und einem bundesrepublikanischen Hochdeutsch. Was mich sehr fasziniert hat, auch am Vortrag, war, dass das eigentlich gar nicht... dass ich an keiner Stelle eine bestimmte Prätention gespürt habe. Also oft ist es ja so, dass dann der Wiener Dialekt besonders breit gewalzt wird. Der Bundesdeutsche ist zwar auch hier nicht ganz der Sympathieträger, aber aber das war nicht über die Sprache markiert. Was bedeutet dir da diese Sprache und wie wichtig ist dir das auch sozusagen für dein Buch und für den Text des Buches dann?
Ja, also ist ein Thema, mit dem ich mich auch viel beschäftigt habe und viel drüber nachgedacht habe. Also mir ist wichtig, dass die Dialoge lebendig sind und wir sprechen halt in Österreich österreichische Umgangssprache. Gleichzeitig ist es problematisch, im Dialekt zu schreiben. Ja? Also wenn man nicht ein Genie wie Ernst Jandl ist oder so, dann ist das einfach schnell irgendwie botschert und irgendwie peinlich. Ja? Also habe ich mir dann überlegt, dass ich so... Ich lese mehr Dialekt, als ich geschrieben habe. Also den Dialekt habe ich sozusagen im Hinterkopf und ich hoffe, dass ihn die Leserinnen und Leser auch hören, indem ich so Kleinigkeiten gemacht habe. Also zum Beispiel, wenn die Ösis über irgendwas in der Vergangenheit reden, dann reden sie wirklich perfekt und nicht Präteritum. Die Deutschen reden Präteritum. Also das sind so Kleinigkeiten. Oder das End-E bei Verben lasse ich weg. Also ich habe, ich mache, ich so, ja. Wir sagen ja nicht ich habe, ich mache, ich laufe. Ne? Das ist Deutsch, Hochdeutsch. Also wir sagen ich gehe. Ja? Und das habe ich versucht, sozusagen mit Minimalinterventionen in der direkten Rede so umzusetzen. War auch spannend, das mit dem Lektorat dann das so durchzukriegen, ja, aber haben wir uns dann ganz gut geeinigt, ist ja deutscher Verlag. Und beim Lesen trage ich halt dann mehr auf. Also ja, und also ich habe es heute nicht gelesen, aber es gibt eine Figur, die ich sehr gern lese. Das ist der Beppo, also der Polizist, der Kiewerer. Und da tue ich sage immer, ich tue dann channeln Michael Häupl. Also da rede ich so wie der Michael. Also ich liebe das. Ich lese sehr gern die Beppo-Szenen, aber heute nicht. Ja, genau. Ja. Ja, was viele uns
denn da noch zu fragen haben. Ein bisschen, wir gehen nochmal in das aktuelle Buch. Die Antonia, wie geht es mit dir eigentlich weiter in dem Buch?
Also in dem Buch.
Ohne zu viel zu verraten, ja. Aber ich meine, da tut sich ja was auf offensichtlich. Mhm. Und ja, vielleicht ein bisschen, dass man da eine Idee kriegt. Nicht? Das Liebesleben.
Und ja, also ja, das Liebesleben oder sagen wir so, der Mangel an eben diesem beschäftigt Toni. Ja, und ja, eben dieses Thema, wie fühlt sie sich vielleicht doch zu Frauen hingezogen. Da gibt es einige Gespräche auch mit ihrer besten Freundin zu dem Thema. Und das ist schon etwas, was sich da durchzieht auch. Ein bisschen ist es das Buch eine eierlegende Wollmilchsau. Also Krimi, Gartenbuch, Familiengeschichte und dann eben auch eine Coming-out-Story. Ja, genau. Ja.
Ich meine, plausibel ist es ja sowieso, ne? Also so wie du sagst, das ist Frühling, wo die meiste Arbeit anfällt in so einer Gärtnerei. Auch bei den Menschen fällt natürlich hormonelle Arbeit an, ne? Und das kommt dann zusammen mit etwas, was sie gar nicht gebrauchen kann mit diesem Kriminalfall. Und ja, also es ist völlig plausibel eigentlich dann auch. Ne?
Naja, was ich denke, was ich selber erlebt habe und ich glaube viele, dass Todesfälle im näheren Umfeld schon so Ausnahmesituationen sind, ja, wo dann viel auch aufbricht, wo sich was verändert, wo sich Beziehungen verändern können. Und dieser Todesfall ist ja, also Gerd Demann, das Opfer ist ja auch ein sehr, sehr enger, auch wieder fast ein Wahlverwandter der Schuberts. Und dass das in einer Familie sehr viel auslöst, ist schon klar und auch im Individuum. Ne? Glaube ich, die Erfahrung haben wahrscheinlich schon viele gemacht. Ne?
Aber was man eigentlich, glaube ich, schon auch sagen kann vom Buch her, dass es eigentlich diese Elemente, die nicht unmittelbar miteinander zu tun haben würden in der wirklichen Welt oder sonst in Romanen, durch diese Verquickung eigentlich diese besondere Lebendigkeit bekommen. Also das liegt ja irgendwie auf der Hand. Ne? Also dass die Antonia dann zu ermitteln beginnt, weil die Polizei in ihren Augen einfach nicht das Richtige macht.
Ja. Ja, genau.
Und ich glaube, dass das dann schon auch eine wichtige Geschichte ist, dass da alles irgendwie stimmt. Und dann kommt hinzu, dass ich glaube, du auch eine irre Liebe zu all diesen Sachen mitbringst für den Roman, um das eben so zu schreiben. Ne? Also etwas Lesbisches auf der einen Seite, die Liebesgeschichte, du hast dann die Gärtnerei eigentlich auch allein diese ganzen Rosen da einzuarbeiten. Das ist schon wirklich eine tolle Sache. Und dann eben auch ein Krimi. Ja. Aber ich glaube, eine Frage, die sich mir eigentlich immer so ein bisschen aufgedrängt hat, ich muss mich da an der Stelle ein bisschen outen, ich bin eigentlich kein Krimileser von Haus aus. Ich habe es aber auch immer wieder erlebt, also auch in deinem Fall, dass mich ein Krimi rübergezogen hat, ja? Mehr über die anderen Sachen. Dann ist sozusagen der Krimi, der Kollateraleffekt. Und, ja. Das fand ich eben auch ganz gut und das finde ich so eine Geschichte, dass das wirklich auf den Punkt ist. Und aber bei dir eben, man merkt, dir ist alles wichtig davon. Ne? Und
ja, also ich meine, ich glaube, dass letztlich kann ich nur was schreiben, was ich selber auch gern lese. Und das Genre ist ja Cozy Crime, nennt man das ja, also diese Cozy Krimis. Und ich mag das selber gern. Also ich lese auch gern Krimis, aber sie dürfen nicht zu blutrünstig sein. Und Thriller bin ich ganz schnell draußen. Also ist mir zu gruselig. Ist großartiges Genre. Ja? Also, aber das Schöne ist, dass ich komme ja aus der öffentlichen Bücherei und da gab es auch immer dieses Was gefällt wem? Es gibt ja so viel. Also es gibt kein Buch, das allen gefallen muss. Und ja, wenn es wem gefällt, schön. Ja? Aber es gibt auch Thriller-Leserinnen werden mit dem Buch nicht warm werden. Das ist denen wahrscheinlich sterbenslangweilig. Ja? Und das ist auch okay. Ja?
Also. Und vor allem, sie wollen vielleicht auch nicht so ein bisschen kichern bei solchen Fällen.
Ja, also es ist mir auch wichtig, dass Humor drinnen ist und so. Wie gesagt, ich versuche halt das zu schreiben, was ich auch gern lesen möchte.
Ja. Aber nachdem ja jetzt quasi das erste Buch in dieser Strickart ist, kann man davon ausgehen, ich meine, es ist nicht fertig, aber das zweite Buch hat auch eine solche Strickart.
Ja, also im Grunde schon, ja. Also ich habe Themen, die ich durchziehen will, ist also erstens mal der Clan, der Schubert-Clan bleibt im Mittelpunkt, das Garten- bzw. Naturthema bleibt im Mittelpunkt, also viel Botanik. Und eine Krimi-Handlung gibt es. Und es gibt aber auch im ersten Buch ja Themen, die ich jetzt nicht erwähnen will, weil die mit dem Kriminalfall zu tun haben und ich will nicht spoilern, aber sozusagen Sachthemen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ich hätte gerne in jedem Buch andere
Sachthemen. Und wenn ich jetzt was vorlesen soll aus dem zweiten, dann...
Gerne, wir warten darauf.
dann wird vielleicht auch klar, was da so die Sachthemen sein könnten.
Ich finde ja, an der Stelle muss ich aber wirklich auch sagen, weil mich das selbst auch bewegt, aber ich finde das eigentlich so unglaublich spannend, weil wenn du da ein Buch hast, das fertig ist, ja, das ist so, wie es ist. Man kann natürlich in einer zweiten Auflage Fehler ausbessern, aber im Großen und Ganzen steht das so, wie es ist. Ja. Mhm. Und mit dem hier, niemand kann uns sagen, wird das so dann auch mal gedruckt sein? Also das ist vielleicht ein Unikat, das wir heute
hören. Also so ganz genau wird sicher nicht gedruckt. Das ist jetzt eben Rohfassung und da wird dann noch lektoriert und korrigiert. Und ja, aber ich das ist Work in Progress. Und
na, hören wir es uns an.
Hören wir es uns an, genau. Sommer, also zweiter Band, Sommer. Und ich habe mir gedacht, wäre doch auch nett ein Ortswechsel und schick die Bande mal auf Urlaub. Und wie viele Wiener Familien haben auch die Schuberts einen Ort in der Provinz, in der österreichischen, wo sie so einen Bezug dazu haben? Es gibt ja ganz viele Wiener Familien, haben einen traditionellen sommerfrischen Ort, wo man vielleicht auch familiäre Wurzeln hat. So ist es bei den Schuberts. Und das ist Lunz am See. Das kommt auch im ersten Band schon vor. Da wird erwähnt, dass Tonis Mutter dorthin geheiratet hat. Dort ist der Martin aufgewachsen. Und Toni war entsprechend auch als Kind viel in den Ferien dort. Und ihre Großmutter ist immer wieder noch länger dort. Die tut nämlich gern Haussitten bei der Tochter, also bei Tonis Mutter. Wenn die auf Urlaub fährt, fährt die Amma, die Großmutter, gern nach Lunz und betreut Haus und Garten. Und so ist es auch im Sommer 2004, nach diesen dramatischen Ereignissen von der Perle vom Wienerfalk. Amma fährt Haussitten und diesmal fährt die halbe Mischpoche mit, nämlich die Christel fährt mit, die Großtante von Toni, also Amas Schwägerin. Toni fährt mit und sogar der Flo. Es ist natürlich völlig verrückt. Eine 32-Jährige macht mit der Oma Urlaub. Ja? Also Tonis beste Freundin sagt, bitte, was soll das? Ja? Also mach doch irgendwas, mach eine Single-Reise, lern wen kennen. Ja? Machst nicht mit deiner Oma Urlaub. Aber hat auch wieder mit dem zu tun, was im Frühling passiert ist. Das hat die Familie schon sehr erschüttert und es ist für Toni jetzt auch klar, dass sie ja auch gerade die Amma nicht ewig haben wird. Auch die Christel ist gerade nicht so gut beieinander, gesundheitlich. Also sie will einfach mehr Zeit mit den beiden alten Damen verbringen und auch der Flo fährt aus ähnlichen Gründen mit. Und die vier haben ja auch ein gemeinsames Hobby, für das sie dann im Urlaub mehr Zeit haben. Die spielen ja miteinander Karten. Also auch da ist eine Kartenrunde, die da miteinander Urlaub macht. Ja, man ist unterwegs nach Lunz am See mit dem Lieferwagen der Gärtnerei. Sind wir bald da, quengelte Flo mit verstellter Stimme von der Rückbank. Im Ernst, wie lange dauert's noch? Von der Kurverei wird mir schlecht. Kein Wunder, wenn du die ganze Zeit auf dein blödes Mobile Phone starrst. Schau lieber zum Fenster raus, sagte Christel, die neben ihm saß. Amma thronte am Beifahrersitz und schüttelte den Kopf. Mit ihrer gestrigen Prognose, dass sich die Abfahrt verzögern würde, hatte sie recht behalten. Allerdings war die Verspätung weder Christel noch Flo zuzuschreiben, sondern dem Kater der Gärtnerei. Schlawiner hatte aus den Reisevorbereitungen seine Schlüsse gezogen und war untergetaucht. Weil Toni den Tiger nicht versehentlich einsperren wollte, hatte sie alle Innenräume abklappern müssen. Mit Leckerlis bewaffnet und laut Schlawiner rufend war sie durch die Gartenvilla gezogen, durch den Betrieb und alle Glashäuser. Ohne Erfolg. Schlussendlich war ihr nichts anderes übrig geblieben, als darauf zu vertrauen, dass sich der Kater im Freien versteckt hielt. Die ganze Prozedur hatte dazu geführt, dass sie erst am späten Vormittag loskamen. Nicht streiten auf den billigen Plätzen, sagte Toni jetzt, nach mehr als einer Stunde Fahrt. Wir sind gleich in Garming, es dauert nur mehr 20 Minuten. Wieso kann sich der Herr Florist nicht an die Strecke erinnern? In deinem Alter sollte das Gedächtnis noch einwandfrei funktionieren, stichelte Christel. Ich war erstens nicht oft in Lunz und zweitens ist es schon Jahre her, sagte Flo. Toni bremste vorm Ortsschild und schaltete einen Gang tiefer. Im Gegensatz zu allen anderen Schuberts hatte ihre Mutter Flo nie als Familienmitglied akzeptiert. Toni war früher regelmäßig wütend darüber geworden, woraufhin Ida ein leidendes Gesicht und ihrer Tochter Vorwürfe gemacht hatte, darüber, dass Toni ihrem leiblichen Bruder Martin nicht so nahe stünde wie Flo, dass sie ihre Großmutter mehr liebe als ihre Mutter, was durchaus den Tatsachen entsprochen hatte. Selbst wenn das Schnee von gestern war, dass sie Ida beim diesjährigen Lunzurlaub nicht zu Gesicht bekommen würden, war Toni nicht unrecht. Christel räusperte sich. Well, well, da bin ich wenigstens nicht die Einzige, die sich in der Gegend hier nicht auskennt. In einer Stadt, egal in welcher, finde ich mich prompt zurecht, aber in diesem verflixten Grünzeug namens Provinz ist mein Orientierungssinn quasi in Existenz. Der einzige Spazierweg in Lunz, auf dem ich mich garantiert nicht verlaufe, ist die Seerunde. Immer am Ufer entlang, das schaffe ich gerade noch. Ah ja, die Seerunde, sagte Amma. Ich freue mich schon drauf. Und ab sofort schaust du wirklich besser durch die Windschutzscheibe, Flo. Steck dein Handy ein. Jetzt kommen die Serpentinen vom Gruppberg, sonst brauchst du gar noch ein Speibsackerl. Genau, dann noch eine Szene. Geht sich noch aus? Geht sich noch aus? Gut. Da geht es jetzt ein bisschen so angedeutet, worum es denn da gehen könnte in dem zweiten Band. Samstag reisen sie an, Sonntag regnet, es passiert schon einiges. Und weil es so verregnet ist, tut sie dann Karten spielen. Und ja, wieder einmal gewinnt Christel. Die ist die beste Spielerin und dann hat sie noch verteufelt Glück und sagt dann, Vorschlag zur Versöhnung. Das Abendessen in der Seehof-Taverne bezahle ich. Das ist nur recht und billig nach meinem Triumph. Was meint ihr? Haben die auch was Vegetarisches? Fragte Flo. Sicher, sagte Toni. Ein Jammer, dass du kein Fisch isst. Dort gibt's die besten Hechtnockerl auf der Welt. Fischfleisch ist auch Fleisch, sagte Flo. Sogar besonders grausliches Fleisch. Dem einen sein Gras ist der anderen ihr Gusto. Amma stand auf. Ich mach mich fertig. Abmarsch in 10 Minuten. Schaffen wir das? Sie fixierte Christel, die gern länger brauchte. No hurry. Wir sind auf Urlaub, meine Lieben. Da kommt's auf ein paar Minuten nicht an, war deren Antwort. Solange es den Minuten kann es Stunden werden, brummte Amma. Es dauerte zum Glück für Tonis knurrenden Magen keine Stunde, bis sie im Extrazimmer der Seetaverne die Speisekarte studierte. Hurra, es gab tatsächlich Hechtnockerl und das fleischlose Angebot tat Flo's Ansprüchen Genüge. Sobald der Kellner mit ihren Bestellungen verschwunden war, sagte Christel, Schott, dass wir heute nicht draußen sitzen können. Ich liebe diesen Gastgarten hier. Wir sind ja noch länger da. Irgendwann wird das Wetter schon passen. Und von mir aus kannst du uns gern jedes Mal einladen, wenn du gewinnst, sagte Amma. Bei deinem Glück spare ich mir somit die Kocherei im Urlaub komplett. Christel lachte. Na, das schau ich mir an, dass du es 3 Wochen ohne kulinarische Aufgaben aushältst. Du schepperst doch fürs Leben gern mit den Pfannen. Gib's ruhig zu. Außerdem sind wir in der 3. Woche noch mehr zu zweit. Da wird's schwer mit dem Tarockieren. Während Amma und Christel in gewohnter Manier weiterkeppelten, sah sich Flo, der zum ersten Mal hier war, im Extrazimmer um. Komische Mandmalereien, sagte er zu Toni. Was soll das darstellen? Kleinlebewesen aus dem Wasser, sagte Toni. Findest du alle im See und im Seebach? Manche sind mit freiem Auge zu erkennen, andere nur unter Mikroskop. Wie die alle genau heißen, habe ich aber vergessen. Flo starrte auf die Bilder an den Wänden und schüttelte sich. Gruselig. Das limnologische Seminar in Lunz am See hatte zwar nicht zum Curriculum von Tonis Gartenbaustudium gehört, Aber sie hatte es trotzdem absolviert als Wahlfach. Eine schöne Zeit, an die sie sich gern erinnerte. Als ehemaliges Lunzer Ferienkind hatte sie es spannend gefunden, mehr über den See zu erfahren, in dem sie schwimmen gelernt hatte. Für das limnologische Seminar war sie zum letzten Mal länger hier gewesen. Seither hatte sie nur mehr Kurzbesuche in Lunz gemacht. Am Nebentisch hinter Christels Rücken saßen drei Gäste, die miteinander Englisch sprachen, was Tonis Großtante nicht entging.
Shine on, what a surprise! Internationaler Tourismus in Lunz am See.
Glaube ich nicht, sagte Toni leise. Die sind wahrscheinlich von der Forschungsstation. Ihre Tischnachbarn diskutierten lebhaft. Einige Papiere und sogar ein Laptop lagen vor ihnen am Tisch.
Meinst du?
Christel drehte sich kurz um, dann schob sie ihren Sessel ein Stück nach hinten und lehnte sich weit zurück, um mitzuhören. Toni verdrehte die Augen und Flo lachte.
Herrschaftszeiten, benehm dich, knurrte Amar.
Selbstverständlich benehme ich mich, und zwar ganz genau so, wie ich das will. Am Nebentisch ließ man sich von Christels Lauschangriff nicht irritieren. Vielleicht ist es ihnen einfach egal, dachte Toni. Oder sie glauben, so eine alte Dame versteht sowieso kein Englisch. Einer von den dreien sah nun doch herüber und lächelte Toni zu, ein rotblonder Feschak. Er saß zwischen zwei Frauen, die ältere wirkte wie eine molligere Ausgabe von Tonis Tante Gitti, henna gefärbtes Haar und bestickte Bluse. Die jüngere war zierlich und hatte dunkle Ringellocken. Beide Frauen schienen völlig ins Gespräch vertieft.
Schau einer an, die Schubertiade hat begonnen, dröhnte plötzlich eine Männerstimme hinter Tonis Rücken. Willkommen in Lunz.
Grüße, Herr Doktor. Amma schüttelte die Hand des Herrn, der zu ihnen an den Tisch getreten war, ein Schrank von Mann mit buschigen Augenbrauen und gepflegtem Vollbart.
Ich wollte Sie sowieso in den nächsten Tagen kontaktieren. Ich brauche einen Termin für meine Schwägerin.
Amma deutete auf Christel. Und die riss die Augen auf.
Wie bitte?
Ah, sie ist nämlich in Wien nicht zum Arzt zum Kriegen, sagte Amma. Aber im Urlaub lasse ich keine Ausreden gelten, wann ich sie persönlich in ihre Ordination schleppen muss.
Christel schnappte hörbar nach Luft und der Herr mit dem Vollbart lachte.
Frau Schubert, Ihre Schwägerin scheint mir nicht so begeistert von dieser Idee zu sein.
Er gab nun auch allen anderen am Tisch die Hand.
Moosbichler, mein Name. Ich bin derjenige, der hier in Lunz den Eskulapstab schwingt.
Und ich bin bei bester Gesundheit. Danke der Nachfrage, sagte Christel.
Puh, dabei kann sie kaum hatschen. Und wann hast du zum letzten Mal ein Blutbild machen lassen? Fragte Amma.
Was genau soll mein Hüftgelenk davon haben, wenn ich mir Blut abzapfen lasse? Oder machen Sie Aderlass, Herr Doktor?
Christel sah den Arzt streng an.
Er lachte gutmütig. Ich praktiziere Medizin des 21. Jahrhunderts, keine Sorge. Wenn Sie mich brauchen, kommen Sie übernächste Woche in meine Sprechstunde. Überlegen Sie sich's in aller Ruhe. Bis dahin mache ich ein paar Tage Urlaub mit meiner Frau. Die Ordination hat geschlossen, aber also heißt es bis dahin, gesund bleiben.
Er nickte in die Runde, dann trat er an den Nachbartisch, legte seine Hände auf die Frau mit dem Hennerkopf und küsste ihre Wange.
Guten Abend allseits, guten Huck, debattiert, meine Liebe, gönn deinen Forschungssklaven zumindest einen Hauch vom Wochenende, bevor du...
Was er noch sagte, ging im lebhaften Protest der Dame unter. Dr. Moosbichlers Frau arbeitete demnach an der Forschungsstation.
Puh, Glück gehabt, sagte Christel zu Amma. Dein Herr Doktor fährt auf Urlaub und hat gar keine Zeit für mich.
Hörst du auch noch schlecht? Er ist nur ein paar Tage fort. Das heißt, in der zweiten Woche lässt du dich bei ihm anschauen. Verstanden?
Christel holte eben tief Luft für eine Erwiderung, als zum Glück der Kellner mit den ersten Tellern kam.
Mahlzeit, sagte Toni rasch.
Dankeschön, vielen Dank, danke.
Liebe Barbara, vielen lieben Dank für den netten, unterhaltsamen heutigen Abend. Ich finde es toll, dass du uns diesen Einblick in das unvollendete Werk, in das Work in Progress gegeben hast. Aber nach wie vor auch wirklich sehr, sehr lesenswert, dein erster Roman, Die Perlen im Wienerwald. Und ja, falls jemand es noch signiert haben will, die Barbara ist dafür da.
Sehr gerne.
Und ja, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da wart. Ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Dankeschön. Danke.
Barbara Smutzka hat uns ihr Buch Die Perle vom Wienerwald vorgestellt. Das Gespräch mit der Autorin hat Jürgen Ostler geführt. Handlung und Personen dieses Krimis sind, wie üblich, erfunden. Die im Buch genannten Pflanzen hingegen existieren wirklich. Sie sind von der Autorin noch einmal extra in einer Liste im Buch zusammengestellt. Perle vom Wienerwald ist demnach der Name einer historischen Rosensorte. Die Blüte ist innen kaminrosa, außen zart nelkenrosa, gefüllt, kleinblumig, in großen Büscheln und duftend. Mit diesem Bild verabschiede ich mich von Ihnen bis zum nächsten Mal in der Berggasse 8. Auf Wiederhören.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Sweet talking you. Just as soon let you go. But there's one thing.